Jetzt zur Predigt und bevor ich starte, mein Thema heißt mutig entscheiden. Wir sind ja noch am Jahresanfang und vielleicht erinnerst du dich noch, es gab mal den 1.1. und die ganzen guten Vorsätze. Da muss man ja was entscheiden und so möchte ich heute nochmal weitermachen in diesem Thema mutig entscheiden. Und bevor wir starten mit dem Text, schauen wir doch nochmal das coole Kaffee-Video an. Ja, mutig entscheiden. Vielleicht mag jemand mir noch die Flipchart hochbringen, danke. Entscheidungen treffen wir täglich. Und du hast dich heute schon entschieden, was du anziehst und was du zum Frühstück isst. Und ja, etliche Menschen tun sich schwer mit Entscheidungen. Die brauchen Zeit, eine Entscheidung treffen zu können. Und dann soll es ja auch die richtige Entscheidung sein. Ne? Und da zweifeln sie immer wieder. Sie fragen sich, was ist denn richtig? Vielleicht ist es dir ja auch schon so gegangen. Du gehst durch den Supermarkt und denkst, ach du Mann. Ja, und man sagt so, ab 23 verschiedenen Sorten geht der Mensch dann irgendwie raus und sagt, ach, ich überlege es mir nochmal, ich kaufe gar nichts. Ja, also wir leben ja in einer Zeit und in einem Land, wo oft aufgrund der Menge und der Masse einfach wir sagen, Schluss, ich bin raus. Ja, und ja, ich möchte dich jetzt einladen, vielleicht wendest du dich gerade mal dem Nachbarn zu und ihr sprecht mal kurz darüber, wie triffst du Entscheidungen? Vielleicht nicht nur bei der Marmelade, sondern auch, wenn es um andere Dinge geht. Sprech doch mal einfach darum, was läuft so bei dir ab? Wie triffst du Entscheidungen? Ne? Das können die einfachen sein oder auch die etwas schwierigeren. Schau, ja, hören wir einander aber da mal kurz zu. Ein ganz wichtiges Thema und ja, wir können uns entscheiden. Dazu haben wir als Menschen die Fähigkeiten. Wir können uns entscheiden, ich bin Opfer oder ich gestalte mein Leben selbst. Wir können jammern oder was ändern. Wir können uns ärgern, wir können gelassen bleiben. Manche sagen, ich will ja meinen Weg gehen, aber alle sollen es toll finden. Die Bibel gibt da eine Antwort. Wer seine Hand an den Pflug legt und rückwärts schaut, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Mutig entscheiden, heute Morgen möchte ich dazu anregen und einige Impulse geben. Wir werden durch etliche kurze Bibeltexte gehen und Entscheidungen erfordern Mut und ohne Mut geht es da nicht. Da gibt es keinen sanften Weg. Am Ende kommen wir immer wieder auch zu dem entweder oder, ja oder nein. Entscheidungen sind umkämpft und deshalb darfst du dich nicht wundern, wenn manche Spannung in dem Leben, in dem du steckst, erst dann aufhört, wenn eine klare Entscheidung getroffen wurde. Aber natürlich, bis es dahin kommt, ist der Prozess manchmal von ganz, ganz ungewöhnlichen Gefühlen, Ängsten, Sorgen begleitet. Aber Gott möchte uns ermutigen, unsere Freiheit zu benutzen, gute Entscheidungen zu treffen. Und darum geht es auch heute. Schauen wir uns den 5. Mose an. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Aha! Zwei Richtungen. Führt meine Entscheidung zum Leben, führt meine Entscheidung zur Starre, zur Erstarrung, zum Tod. So könnten wir auch diesen Text nehmen. Zwischen Segen und Fluch mehrt es das Wohl der Gemeinschaft oder ist es eher Fluch? Ja? Zur Ängstigung und so weiter. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Hier haben wir eine grundsätzliche Richtung. Wähle, was fördert das Leben und was ist nachhaltig. Dazu kann ich nur sehr ermutigen, diesen Text auch für dich selbst nochmal richtig ins Herz reinzunehmen und ihn bewegen und auf die göttlichen Impulse achten. Denn jede Entscheidung, die ich treffe, hat eine Auswirkung auf mein Leben, auf meine Zukunft und natürlich auch an mancher Stelle auf meine Nachkommen, meine Kinder und auf Menschen um mich herum. Selbst wenn du keine Kinder hast, sind deine Entscheidungen doch an manchen Stellen Entscheidungen, die andere beeinflussen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Richtung Leben einschlagen. Wir tragen Verantwortung für unsere Entscheidungen oder Nichtentscheidungen, können wir niemand anders verantwortlich machen als uns. Am Ende wissen wir das, auch wenn wir gerne mal nach außen gucken. Bei uns in der Firma hing viele Jahre ein Schild: Wenn du einen Fehler gemacht hast, das ist schlimm. Finde einen Schuldigen, dann bist du fein raus. Das ist plakativ, oder? Ja, aber manchmal leben wir so, wir suchen jemanden, dem wir die Schuld geben können für Dinge, die wir nicht tun, oder ja, am Ende verlagern wir die Verantwortung für das, was wir an Verantwortung tragen. Auch wenn es dir spontan schwerfällt, zu entscheiden, die Wahrheit Gottes ist, er hat uns zur Freiheit befreit und damit sind wir in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ja? Woran ist Gott interessiert? Daran, dass du einen Gottesdienst besuchst oder die in der Bibel endlich mal liest? Nee. Gott ist daran interessiert, dass dein Leben gelingt. Das ist, dass wir gute Wahl treffen. Ja? Zwei Lebensbereiche, die betont die Bibel vor allen Dingen am stärksten. Zwei Lebensbereiche und einen davon wollen wir heute anschauen. Und denk daran, eine gute Entscheidung kann dein ganzes Leben verändern. Wenn du eine Weiche stellst innerlich und sagst, ja, ich werde zukünftig das und das machen, das kann dein ganzes Leben verändern. Und Gottes Absicht ist, dass unser Leben gelingt. Deshalb macht es Sinn, dass wir in Dialog mit ihm kommen. Und es reicht manchmal nur ein Wort. Ich habe es selbst erlebt und dann ist es klar, welche Entscheidung treffe ich. Und das war zum Beispiel für Henny. Aber schon lange her. Dieses Jahr werden es 40 Jahre her. Das ist eine lange Zeit. Also, welche sind die beiden Bereiche? Einmal ist es der Bereich Finanzen und einmal ist es der Bereich Beziehungen. Und es ist doch erstaunlich, dass die Bibel über Finanzen und über Beziehungen mehr redet als über Gebet und über Glaube. Spontan hätten wir doch als Christen gesagt, naja, in der Bibel werde ich doch am meisten über Gebet und Glaube lesen. Du liest ganz viel über Finanzen und über Beziehungen. Gott spricht zu uns Menschen immer wieder darüber. Etliche tausend Verse gehen um das Thema Finanzen und unter tausend um das Thema Gebet und Glaube. Schau mal an. Deshalb macht es Sinn, dass wir uns mit dem Thema Finanzen heute einmal so ein bisschen näher befassen, denn da kommen wir nicht drumherum. Ohne Finanzen, ohne Materielles geht es nicht. Stell dir vor, ich gehe zur Netto und sage, ich bin Pastor an der Kasse, so, wir verschicken Hilfsgüter nach Osteuropa und dann hoffe ich, dass er mich durchwinkt. Und dann sagt er, das ist schön, dass Sie mit ihrer Organisation Hilfsgüter nach Osteuropa schicken, aber wir müssen zahlen. Für das, was du bekommst, musst du zahlen. So ist das mit dem Materiellen. Einer muss dafür bezahlen. Wenn ich es nicht tue, bezahlt es am Ende jemand anders. Egal wie fromm wir sind, wir brauchen Finanzen. Geld hat vom Grundsatz her keine Persönlichkeit. Wer bestimmt denn, ob Geld gut oder schlecht ist? Am Ende ist es der Mensch, der entscheidet, was er mit dem Geld macht. Also sprechen wir heute auch über unsere Haltung, wie wir mit Geld umgehen. Ein Mensch mit einer guten Haltung zum Geld wird sein Geld für Gutes einsetzen. Es kommt darauf an, welche Beziehung ich zum Geld habe. Die Begrenztheit einer Predigt macht es durchaus sinnvoll, etwas plakativ mit dem Thema umzugehen. Ja? Seht mir das nach, ich kann sehr wohl differenziert denken. Johannes 4, Vers 8, da steht, Jesus schickt seine Jünger los, um was einzukaufen. Nun, vielleicht hast du gedacht, Jesus, der Sohn Gottes, der brauchte gar kein Geld. Nee, großer Irrtum. Die Gruppe um Jesus herum hatte Geld. Und wisst ihr was? Es waren damals etliche Frauen, die die Gruppe um Jesus herum mit ihrem Geld unterstützten. Ja, ausdrücklich wird es so in der Bibel erwähnt. Ja, und Judas war der Kassenwart für die Jüngerschule von Jesus. Also, er hatte was zu verwalten. Wir finden in der Bibel dann eine Frau, die gesundheitliche Probleme hatte mit permanenten Blutungen. Sie hat ein Vermögen bei den Ärzten gelassen. Dann finden wir an einer anderen Stelle, dass Jesus getestet wurde von den besonders Frommen, nämlich den Pharisäern, mit der Frage, müssen wir denn Steuern zahlen? Und vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Ja, muss ich Steuern zahlen? Nun ja, in unserem Land wird mit unseren Steuern auch durchaus viel Soziales gemacht. Und wir haben in Deutschland ein System, was am Ende fast jedem Menschen hilft zum Leben. Ja, und so finden wir das in der Bibel auch, dass wir unser Geld benutzen sollen, um Armen zu helfen. In Apostelgeschichte 4 lesen wir dann, dass die Gemeinde die soziale Verantwortung für ihre Mitglieder übernahm. Die neue junge Christengemeinde. Wir müssen eben wissen, zu der Zeit gab es kein Sozialsystem. Die Römer hatten da kein Interesse dran. An einem Sozialsystem. Wer sich damals entschied, Christus nachzufolgen, der verlor im jüdischen Kontext sofort seine Sozialversicherung. Und davon waren auch sehr viele Frauen in erster Linie betroffen und die Gemeinde übernahm damals soziale Verantwortung. Damals hatten die Menschen dort zur Zeit Jesu in Israel nur entweder ihre Familie oder die Synagoge. Und wer sich entschied, Christus nachzufolgen, der hatte ein Thema. Er brauchte richtig Mut zu sagen, jo, da steige ich aus. Verlor alle sozialen Sicherheiten, die er bis dahin hatte, aus der Synagoge. So ist unser Staat nicht. Er sorgt für dich weiter, egal welcher Glaubensüberzeugung du nachfolgst. Ja. Wir lesen dann im Neuen Testament in 1. Korinther noch, mit Geld wurden die unterstützt, die das Evangelium anderen predigten. Auch dafür braucht es Geld. Der Paul hat was sehr Nettes gesagt. Liebe ist kostenlos, Zeit muss ersetzt werden. da steckt ja richtig gut Wahrheit drin und ja, mir hat es gefallen. Dann 2. Mose, wofür wurde Geld noch eingesetzt? Zum Bau des Heiligtums für Jahwe. Gott hatte das Volk Israel gesegnet und so steht es in Vers 2, dass die Leute, jetzt kommt's, das ist der zentrale Punkt, freiwillig gaben. Keiner ist gezwungen, irgendetwas zu geben und niemand verdient sich einen Platz im Himmel, gleich wie viel Geld jemand gibt, sondern das Geld muss der inneren Gesinnung folgen, nicht die Gesinnung dem Geld. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Oft folgt die Gesinnung dem Geld, aber die Bibel ermutigt uns, mach es umgekehrt. Erst die Gesinnung, dann folgt das Geld. Das ist die gute Reihenfolge. Am Ende des Alten Testamentes lesen wir dann noch, Gott gehört das Silber und das Gold. Ist ja eigentlich auch logisch. Silber und Gold sind Teil der Schöpfung. Wem soll es denn sonst gehören, wenn nicht Gott? Also, an sich ist Silber und Gold nicht schlecht, denn es gehört zur Schöpfung. Und Gott braucht grundsätzlich unser Geld nicht, aber wenn wir Teilhaber an dem sein wollen, was geschieht, dann ist es wichtig, dass wir hinhören und freiwillig mit unseren Finanzen etwas Gutes bewirken. Jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie ist denn Geld überhaupt entstanden? Die Menschen vor Tausenden von Jahren lebten ja so durch den Tauschhandel. Und wer weiß, wer war denn der Erste, der Geld so in Form von Münzen in Umlauf gebracht hat? Weiß es jemand? Schon mal von Krösus gehört? Das ist bis heute doch so ein Begriff, ne? Bin ich den Krösus? Nee, bist du nicht. Aber den gab es. Krösus gab es. Ja? Er bzw. sein Vater und in dieser Zeit wurde die Idee geboren, Münzen herzustellen und zwar aus einer Legierung von Gold und Silberelektronen nannte man diese Mischung und ja, Krösus war der König von Lydien. Ja, wir sehen, das ist heutige Türkei. Und dieser Krösus, der prägte eine Goldmünze. Hier seht ihr sie, ist nicht ganz so klar zu erkennen. Einmal ein Löwenkopf auf der linken Seite und ein Stier auf der rechten Seite, auch noch nicht ganz rund. Krösus war bekannt für seinen sagenhaften Reichtum. Und diese Goldmünzen, die er prägte, hatten eine einheitliche Größe, Prägung und der Wert war immer gleich. Und diese Münzen wurden als Zahlungsmittel eingesetzt. Kaiser Augustus führte dann zum Beispiel im Jahr 23 vor Christus eine Münzreform durch. Und jetzt ist es auch ganz wichtig zu verstehen, jeder Herrschende sorgte gut für seine Finanzen. Nachdem also bis Augustus 42 Münzen aus einem Pfund Gold geprägt wurden, hatte Augustus die coole Idee, dann ja, machen wir das ein bisschen anders. Wir prägen etwas mehr daraus. Machen Sie dafür etwas leichter. Das fällt niemandem auf. Damals ging es so um 5 und 10%. Und die Bevölkerung machte da mit. Nero prägte dann schon aus einem Pfund Gold 45 Münzen. Konstantin 300 nach Christus, der führte den Solidus ein, toller Name, Den hatte aber nur noch die Hälfte an Gold, wie bei Augustus. Und der Präsident Nixon schaffte 1971 die Goldbindung vom Geld ab. Wer also glaubt, dass sein Geld noch irgendwo mit Gold gedeckt wäre, der irrt. Unser Geld ist nur durch Schulden abgesichert. Nämlich, dass an jemand anders seine Schuld bezahlt. Wenn er das nicht kann, ist das Geld nicht mehr gesichert. Ja, das so zum Thema Geld. Auch dieser Begriff, gib mal deinen Obolus. Der Obolus war ein Teil einer griechischen Goldmünze und er hatte nicht den Wert einer vollen Münze, aber ein Teil. Und so sagt man das ja bis heute. Nun, da gebe ich meinen Obolus, also ein Teilstück des der Tetradrachme. So ein bisschen historisch. Also, das ist auch wichtig zu wissen, woher kommt die ganze Geschichte und wie wurde damit umgegangen. Ja, Geld kann nicht nur zum Guten eingesetzt werden, sondern auch zum Schlechten. Geld ist zum Götzen geworden, nicht erst heute, sondern das ist schon zur Zeit Jesu. Jesus Christus bringt es auf den Punkt. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Und Jesus macht es hier ziemlich klar, ihr kriegt es nicht hin, Gott und dem Geld zu dienen. Ja, Gott oder Mammon, so heißt es in der Bibel. Mammon war der syrische Götze für Reichtum und die Wurzel dieses Götzendienstes lag dann, nachdem eben die Lydier besiegt wurden durch die Perser in der Stadt Babylon, die lange Zeit die Hauptstadt des Weltreiches war, die Babylonia. Das verkörpert ein System, was gegen Gott ist. Und bis heute hält sich diese große Frage, in welchem System lebe ich? Und da gibt es dann auch noch vielleicht so die Frage, ach, dann pendel ich doch. Und das schauen wir uns dann noch an. Weil schlussendlich braucht ihr wieder Geld. Das haben wir ja schon verstanden. Aber zwei Gründe, die im System Geld rechtfertigen, warum man mitmacht. Entweder mache ich es, sonst macht es jemand anders. So sagte mir ein Geschäftsführer auf einer Fahrt vor vielen, vielen Jahren in seinem Jeep. Ich möchte ja gern gut sein, aber ich kann es nicht und deshalb treffe ich auch Entscheidungen, die anderen schaden, denn wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders. Der zweite Grund ist, besser, es trifft nur einen oder wenigen, aber vielen geht es dann besser. Nur so können wir das System schützen und viele Arbeitsplätze erhalten. Und gegen das Argument fällt es auch schwer, gegen an zu kommen. Mit Geld wird also bis zum heutigen Tag Unmenschliches gerechtfertigt und auch die Schöpfung geplündert. In Babylon wurde ein Turm gebaut, der bis an den Himmel reichte, so heißt es im Alten Testament. Ziel war es für die Menschen damals, wir wollen es schaffen ohne Gott. Die Botschaft des Systems, Geld oder auch Kapitalismus, ist, sieh zu, dass du für dich so viel hast, dass du unabhängig bist. Dann hast du es geschafft. dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Er sagt, vertraue mir. Also beim Thema Geld und Besitz geht es im tieferen Grund um das Thema Vertrauen, um das Thema Sicherheit. Das ist der tiefere Grund, um das es letzten Endes geht. Nichts anderes. Ja, wem vertrauen wir? Geld oder Gott? Und versteht ihr, warum diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist? Und natürlich kommen wir Menschen schon auf die Idee, ja, dann versuche ich es irgendwie zu verbinden, weil einerseits brauche ich doch Geld und Gott will ich auch. Und wie kriege ich denn das zusammen? Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das zusammenbekommen. Ja. Mammon ist ein arroganter Gott. Das System des Kapitalismus verheißt, wenn du mir dienst, dann hast du keine Sorgen mehr. Aber wenn wir genau gucken, stimmt es nicht. Wer viel Geld hat, hat immer noch viel Sorgen und kommt nicht wirklich zur Ruhe. Es ist eine Illusion zu meinen, wenn ich doch so viel habe, dass ich bis ans Ende meines Lebens oder vielleicht für die nächsten 3 Generationen auch noch das Geld zusammen habe, dann kann ich endlich mal entspannen. Vertrauen und Sicherheit. Das ist doch das, was ich mir sage. Aber es stimmt nicht. Es funktioniert nicht. Wer viel Geld hat, hat auch viele Sorgen. Und Jesus bringt es auf diese beiden Punkte. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und natürlich fragt sich unser Gehirn jetzt, wo ist denn der Schlüssel, wie kriegen wir denn das gelöst? Nun, warte noch einen Moment. Es steht auf jeden Fall für Menschen, die Christus nachfolgen wollen und ihn zum Herrn machen wollen, eine mutige Entscheidung an. Gott oder Mammon. Eine Entscheidung. Der Spagat funktioniert nicht. Der Spagat funktioniert nicht. Schauen wir uns noch etwas an, was Jesus gesagt hat. Der Mann hat ja wirklich Krasses gesagt. Bei Geld fängt die Freundschaft an. Wir Deutschen sagen ja, bei Geld hört die Freundschaft auf. Oder? Ja, aber Jesus dreht das genau wieder um und sagt, hey, bei Geld fängt die Freundschaft an. Ja? Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Lukas 16, Vers 9. Manipuliere nicht mit Geld, sondern baue echte Freundschaft. Und jetzt kommen wir langsam in die Richtung, wo ist denn der Schlüssel? 1. Timotheus 6, Vers 10. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles erdenklich Böse hervorwächst. Was haben wir da gerade gelesen? Nicht das Geld ist das Problem, sondern die Liebe zum Geld. Das ist der Schlüssel. Wen liebst du? Wir bekommen das Thema Gott und Geld, gut und schlecht, Sicherheit und Risiko nur gelöst über das Thema Liebe. Über das, was unser Herz bewegt. Wie wir wirklich unterwegs sind. Und wir haben hier jetzt schon entdeckt, die beiden großen Spieler auf dem Thron. Das ist einmal Gott. Und es ist der Kapitalismus. Bei den Römern war das der Gott Jupiter, Capitolinus. Ja, er saß auf dem Thron, er war der höchste Gott und ihm wurde alles unterworfen. Ja, und der hatte natürlich auch eine Frau, wie hieß die? Wie?
Hera?
Nee, die ist nicht Hera. Das war, glaube ich, die vom Zeus, ne? Nein. Na, aber du bist schon nicht.
Die Griechen war es Athen.
Wie bitte? Die Athen.
Die vom Zeus war Athen.
Aha, die war die Athene, okay.
Nee,
das stimmt auch nicht. Okay, das ist alles. Ja. Das war die Frau Moneta. Ja? Ist ja klar, die zwei sind ein Dream Team. Ja, der Mann natürlich überblickt das dicke System. Ja, und dann hat sie die Kohle. Ja? So war die Geschichte bei den Römern gestrickt. Wenn wir da in den Götterhimmel schauen, wird auch dadurch manches klar. Und wir wissen, wo die Entscheidung getroffen wurde. Am Ende prägte ja Julius Caesar als eine Münze mit ihm drauf als eine Gottesdarstellung. Ja, das macht es dann am Ende klar. Also, das war hier Juno Moneta, die Frau vom Jupiter Capitolinus. Also, jetzt haben wir es so langsam zusammen. Und die große Frage ist, die Frage nach der Liebe. Die Liebe zum Geld, so wird von Paulus das nochmal auf den Punkt gebracht, ist eine Wurzel. Daraus kommt alles Böse. Nicht das Geld ist das Problem, sondern mit welcher Herzenshaltung setze ich Geld ein. Natürlich darfst du Geld haben. Aber wenn wir unser Herz ans Geld hängen, öffnen wir eine Tür für den Gott des Geldes. Und den nennt man heute Kapitalismus. Das ist nicht mehr den Goldmünzen, sondern das geht um Digitales an der Börse und sonst wo. Ja. Wenn ich mein Herz an das Geld hängt. Und wie gesagt, wir kommen an die Punkte, wo das nicht möglich ist. Ich kann nicht Gott dienen mit dem Geld, sagt Jesus. Entweder werde ich den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Auf den Punkt gebracht, ich kann auch mein Geld nur einmal ausgeben. Damit ist die Entscheidung getroffen. Hebräer 13, Vers 5 heißt es, lass die Geldgier nicht dein Leben bestimmen. An wen schreibt dieser Schreiber das? Na, an die Christen. Nicht an die Kapitalisten an der Börse. Denen hat er gar nichts geschrieben. Sondern er schreibt es an die Gemeinde. Gebt euch zufrieden, und jetzt hört mal genau gut zu. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Wenn du das leben möchtest in der Wirtschaft, bist du falsch. Das widerspricht dem heutigen Wirtschaftssystem. Die sagt nämlich, Zufriedenheit ist die Wurzel von Rückschritt. Nur unzufriedene Menschen kaufen, damit sie wieder glücklich sind. Es braucht Mut, damit wir aus dem System aussteigen. Dafür braucht es Mut. Wem vertraue ich? Es ist eine mutige Entscheidung und die muss ich immer wieder treffen. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit dem bisherigen System und dem Versuch, mit Kapitalismus etwas Gutes zu tun, am Ende nicht gewinnen können, sondern es erschöpft die Schöpfung. Ja, wie schnell kann das auch in Gemeinden geschehen, wenn jemand mit einem Top-Verdienst kommt und dann Einfluss möchte? Es ist nicht einfach, das Thema. Das muss uns klar sein. Aber es gibt eine Lösung, nämlich in der Verbindung mit Christus aus dem Motiv der Liebe zu handeln. In Matthäus 28 lesen wir dann noch, als es um die Auferstehung ging, dass Geld durch Geld die Wahrheit verändert wurde. Geld kann eingesetzt werden zur Bestechung und Geld verändert die Wahrheit. Die Auferstehung Jesu wurde dann durch Bestechungsgelder geregelt. Die Hohepriester und die betroffenen Soldaten, die einigten sich auf eine gewisse Summe, damit die Wahrheit als Lüge dargestellt wird und die Lüge als Wahrheit. So ist Geld dann irgendwie auch nicht neutral. Es kommt aber auf den Benutzer und die Benutzung an. Ein Hinweis, den uns die Sprüche geben, und da möchte ich gerade den jungen Leuten das sehr ans Herz legen: Nimm keinen Kredit auf für Konsum. Konsum, damit meine ich nicht ein Haus oder etwas, was einen realen Wert hat, sondern vielleicht dein OLED-TV oder dein Apple-Produkt, was so wichtig heute ist, und kauf es nicht mit Kredit, sondern spare und gib nur das aus, was du hast. Wenn du es getan hast, zahle es so schnell wie möglich zurück, weil Konsumkredite haben keine Substanz, und ich möchte euch dringend auch im Sinne der Bibel davon abraten. Sprüche 6, 1 und 2 spricht da von einer Bürgschaft, einem Konsumkredit, der nicht nötig ist zum Leben. Zahle so schnell wie möglich zurück. Entscheide, wie du leben willst. Von uns Deutschen wurde mal gesagt, die Deutschen bauen für die Ewigkeit. Ja. Wie viel ist genug? Wie viel ist genug? Auch diese Frage dürfen wir uns stellen. Und uns war es von Anfang an wichtig, in Weisheit zu investieren. Weisheit kostet auch Geld. Investiere in Weisheit. Und schon der Begriff Investition heißt, es kostet was. Weisheit liegt nicht auf der Straße, sondern man muss investieren, um sie zu bekommen. Sprüche 4, Vers 7 ist der Text dazu. Ja, wo investieren wir? Wir können in Sichtbares investieren und wir können auch in andere Werte investieren. Vielleicht im Bereich von Ehe, Familie, Menschenführung, überhaupt Christus nachfolgen, Seelsorge, Mentor sein. Ein guter Satz, den ich kürzlich fand, war: Wissen ist Macht, aber Weisheit baut die Brücke zum Nächsten. Wissen ohne Liebe, da fühlt sich mein Gegenüber ganz schnell bevormundet. Und das ist nur nett ausgedrückt. Aber Weisheit baut Brücken. So ist Weisheit wirklich wert, dass wir investieren. Eine Entscheidung, die wir treffen, ist immer auch eine Entscheidung nicht nur für, sondern auch gegen. Es gibt heute eine auflebende neue Angst, speziell bei der jüngeren Generation. Kennt ihr diese Angst? Also ich sehe gerade nicht in ängstliche Gesichter, aber wir schauen uns diese Angst mal an. Die Angst hat einen Namen, FOMO. FOMO ist eine Angst, die speziell auch bei den Jüngeren so grassiert. Im Englischen Fear of Missing Out. Angst, ich gehöre jetzt nicht mehr dazu. Und im Deutschen können wir Älteren uns auch schon damit identifizieren. Mit dem FOMO eher nicht. Aber diese Fear of Missing Out ist die Angst, was zu verpassen. Wenn ich das jetzt so entscheide, dann geht das ja nicht mehr, das andere. Vielleicht hindert das auch, eine gute Partnerschaft einzugehen, weil man denkt, ja, dann habe ich mich ja gegen alle anderen entschieden, wenn ich mich so entscheide. Ja, und so ist das eben mit Entscheidungen. Ja, wir entscheiden uns nicht nur für etwas, sondern gegen etwas. Diese FOMO-Angst, zu was führt die? Zum Beispiel bei One, hattet ihr mir das erzählt. Ja, es kommt im Mai wieder ein One. Und wenn man einlädt, die jungen Leute heute, dann sagen die, ja, ich guck mal, ob ich komme. Was heißt das denn? Je nachdem, wenn da zur gleichen Zeit eine andere Veranstaltung ist oder ich eine Einladung bekomme für etwas, was vielleicht attraktiver sein könnte, dann will ich mir das doch offen halten und nicht festlegen, ob ich da zum Wann gehe oder vielleicht das andere mache. Und so entscheidet man erst, Wann beginnt ja um 19 Uhr, um 18.59 Uhr. Da wird es langsam klar, ich habe jetzt nichts anderes mehr bekommen. Gut, also ich fahre dann auch dahin. Ja, ich mag es mal ein bisschen plakativ, aber so geht es auch in anderen Dingen. Gerade die modernen Medien bringen uns einfach an den Punkt, immer wieder zu sagen, ja, da gucke ich nochmal, vielleicht gibt es noch was anderes, was Besseres, denn meine Entscheidung muss ja nicht nur mir gefallen, sondern wenn ich sage, wie ich entschieden habe, wissen das ja alle von Facebook, Twitter, sonst woher, und dann muss es das Beste gewesen sein. Ich möchte doch nicht, dass sie mir sagen, ja, guck mal, jetzt aber hier bei Dingens, das ist hier 30% noch günstiger, oder warum warst du nicht da? Das ist Stress. Das ist wirklich Stress. Das glaube ich. Es wächst der Anspruch, ich will das haben, was am besten zu mir passt. Und am Ende wird vieles nicht mehr entschieden. Und man verpasst das Leben. Nun, die Lösung habe ich auch schon mitgebracht. Das ist hier das JOMO, Joy of Missing Out. Man kann sich auch vielleicht in diesen Zustand versetzen, dass man sagt, wisst ihr was, da steige ich aus. Also das System, das macht ja alle kaputt, die da mitmachen. Ich bin da, ich gehe da einen anderen Weg. Ja? Ich gehe da eher diese Joy of Missing Out und treffe eigene Entscheidungen. Ich bin bereit, auch auf Dinge zu verzichten. Weil darauf kommt am Ende aus, die Bereitschaft zu verzichten. Ja, und so kommen wir langsam in die Zielgerade. Jeder steht in der Spannung, wie gehe ich mit Finanzen um? Also die große Frage ist, hast du Finanzen oder haben die Finanzen dich? Wer hat hier wen? Und vielleicht hast du dir noch gesagt, ja, ich nutze beide Systeme. Gott, ich, Kapitalismus, das Entscheidende aber ist, laut dem, was die Bibel sagt, ist, dass Gott der Herr ist. Denn wer tut, was er will, ist meistens schon Mammon auf den Leim gegangen. Und ich möchte dich heute ermutigen, triff eine gute Entscheidung, wie du mit Finanzen umgehst. Wo geht deine Liebe hin? Was bestimmt dein Herz? Wer ist Chef hier drinnen? Triff eine gute Entscheidung im Umgang mit Finanzen, nämlich Gott hineinzunehmen und das Thema mit Gott im Gespräch einmal auseinanderzunehmen. Wenn du das tust, wird es in deinem Leben fast alle Bereiche verändern. Finanzen beeinflussen fast all jeden Bereich unseres Lebens. Deshalb ist es auch so entscheidend. Deshalb sagt auch Jesus, das ist nicht egal. Ja? Gott hat uns befähigt, auch vielleicht unseren Familienkontext und das, wie es in unserem Familiensystem von den Vorfahren und gemacht wurde, nochmal zu durchbrechen. 1. Petrus 1, 18 und 19. Von Gott her haben wir ein neues Leben empfangen. Von ihm können wir unsere eigene Prägung nochmal aufrollen. Wir sind nicht gezwungen, das so zu machen, wie alle unsere Verwandten oder in der Familie. Über Geld spricht man nicht oder dies oder das. Doch, es ist so wichtig, dass man über Geld spricht. Durch Christus sind wir losgekauft von dem Verhaltensmuster unserer Eltern. Das ist doch eine ganz erlösende Botschaft, gerade auch für die, die ein bisschen mit ihrer Vergangenheit hadern. Ja, durch Christus sind wir losgekauft von dem Verhaltensmuster unserer Eltern. Und damit sind gemeint diese unfreimachenden, blockierenden Verbindungen. Ja. Wir haben das von relativ früh, nachdem wir manches gehört haben, auch haben wir alle Dinge, die wir uns angeschafft haben, wo die Gefahr dran bestand, dass wir unser Herz dran hängen. Natürlich finde ich auch ein schönes Auto schön. Und da ist die Gefahr, dass ich mein Herz dran hänge. Aber wir haben das so gemacht, dass wir ganz sofort dann einfach auch immer wieder im Gebet gesagt haben, nein Gott, das ist nur ein Mittel, um von A nach B zu kommen. Ja, das ist schön und wir mögen es auch, aber wir hängen unser Herz nicht daran. So können wir lernen, befreit auch mit schönen Dingen oder Dingen, die auch einen Wert für uns haben, umzugehen, indem wir Gott in alles, was wir haben, einbeziehen. Und das können auch andere Dinge sein, auch Beziehungen und so weiter. Es ist wichtig, die große Frage zu klären, wer hat unsere Liebe? Gott oder Mammon? Gott oder der Kapitalismus? Und es ist ganz normal, dass es einfach schwerfällt. Es ist gar nicht so leicht, von sich selbst frei zu werden. Vom Ich zum Selbst zu kommen. Und dazu ist unbedingt nötig, innere Stille zu finden. Ja, sich mit einem Herzensgebet mit Gott zu verbinden und auf Gott zu hören. Dazu möchte ich einladen, immer wieder Stille zu suchen, auch für deinen Alltag. Am Ende ist es nicht nur der heutige Gottesdienst, sondern das Entscheidende ist, alles, was gleich im Anschluss passiert in deinem Inneren, das ist das Entscheidende. Und ja, vielleicht brauchst du da auch noch ein Stück Unterstützung, dann suche jemanden, dem du vertrauen kannst. Es braucht diese innere Stille und auch Auszeiten vom Alltag, um rauszukommen von dem, was uns das heutige Weltsystem so an Antworten gibt und hinein in das, dass wir wirklich zu dem Menschen werden, der wir von Gott her gemeint sind. Nehmen wir doch eine kurze Zeit der Besinnung. Vielleicht, welches Stichwort möchtest du aus dieser Predigt für dich mit reinnehmen in deine nächste Woche? Halten wir gerade noch einen Moment inne.